Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Wenn Sie Vater oder Mutter sind, dann wissen Sie, wie langwierig der Prozess sein kann, einem Kind einen Namen zu geben. Denn ein Name, der sagt ja was über seinen Träger aus. Da will man ja nicht meilenweit dann daneben liegen, wenn das Kind dann mal 10 Jahre alt ist. Im Laufe ihres Lebens oder auch nach ihrem Tod bekommen dann manche Menschen auch noch Beinamen verliehen, wie zum Beispiel Ivan der Schreckliche, Karl der Kahle, Peter der Große, Suleiman der Prächtige und da gibt's noch viele mehr. Ebenso ist es auch in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Nicht nur, dass Gott selbst dem Mose seinen Namen offenbart hat. Gott hat immer wieder durch alle Zeiten hindurch den Menschen durch sein Handeln, durch seine Taten andere weitere Namen offenbart. Einige wenige, die sind recht bekannt, wie zum Beispiel Yahweh, Gott Zebaoth, der Herr der Heerscharen, so singt man es oft in den Gesangbüchern. Aber recht unbekannt sind uns Namen wie Yahweh Nissi, Gott unser Banner, unser Heerzeichen oder Yahweh Jireh, der Versorger, der Vorausblickende. Und schließlich nennt uns Jesus selbst den meiner persönlichen Meinung nach schönsten Namen Gottes. Abba, Papa. So dürfen wir ihn nennen. Was sagen uns diese biblischen Namen Gottes über ihn, darüber wie er ist, was er für uns tut? Haben vielleicht diese Gottesnamen auch Macht und Kraft? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Studiogast, Frau Monika Dörflinger. Sie ist Autorin des Buches Gott entdecken, die Kraft seiner biblischen Namen. Grüße Gott, herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Frau Dörflinger.
Grüß Gott.
Frau Dörflinger, Sie sind nicht nur Buchautorin, sondern auch Physiotherapeutin und Heilpraktikerin. Sie leiten gemeinsam mit Ihrem Mann den christlichen D&D Medienverlag und Sie halten auch Vorträge zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel alternativen Heilmethoden aus christlicher Sicht. Dazu haben wir ja auch mal ein Buch von Ihnen hier vorgestellt in der Lebenshilfe.
Genau.
Aber heute geht's um Gott entdecken, die Kraft seiner biblischen Namen. Das ist ein kleines, kurzes Buch, das Sie schon vor einiger Zeit geschrieben haben. Aber wie sind Sie eigentlich drauf gekommen, sich Gedanken über Gottes biblische Namen zu machen? Gab es da irgendwie einen Auslöser, ein Schlüsselerlebnis?
Ja, also ich war ja lange Zeit in unserem Lobpreisteam mit drin.
Lobpreisteam da, von was?
In der Emanuel Lobpreis Werkstatt.
Ah, genau.
Unter Albert Frey war das. Und da war es dann so, dass mir aufgefallen ist, wir hatten manchmal einfach Kämpfe oder wir haben gemerkt, es geht schwer, wirklich in Lobpreis reinzukommen. Und wenn dann Lieder gesungen wurden, in denen die Namen Gottes angesprochen wurden, in denen wir die gesungen haben, dann war das wie so eine Luftreinigung. Dann ging es irgendwie leichter hinterher, wirklich ja diesen Verbindung, diese direkte Verbindung zu Gott zu bekommen.
Welche Namen kannten Sie denn damals? Also die meisten kennen doch nur Gott und Herr.
Ja, eben der Zebaoth, der Yahweh Jireh, also der Vorausblickende, Adonai oder El Shaddai, Elohim. Eigentlich kannte ich damals auch nicht so die ganz exotischen Namen, sondern eben die, die in manchen Liedern vorkamen.
Die man so gotteslobmäßig kennt vielleicht.
Ja, oder eben, es gibt so ein paar Lobpreislieder, wo die auch mit drin sind wieder. Mhm. Gerade der El Shaddai gab es damals ja ein ganz bekanntes Lied von der Amy Grant, schon ewig her.
Ich erinnere mich, ja.
Und ja, ich war dann in der Zeit, da hatte ich meine Zwillinge frisch geboren, wir haben gebaut, da lief alles schief, es war einfach alles völlig chaotisch und schrecklich.
Bitte, bauen und Kinder haben und dann läuft alles schief. Das ist doch toll, davon träumen doch viele Leute.
Ja, das ist super.
Okay.
Und alle haben immer gesagt, ach, wir bewundern das, wie du das schaffst. Mhm. Und irgendwie habe ich gedacht, nee, hallo, die Titanic, die geht gerade unter, warum sieht das niemand?
Oh je.
Also ich habe mich wirklich wie die Titanic gefühlt, weil immer alle gedacht haben, ich bin so die Starke, die durch alles durchkommt. Und dann habe ich auch eine Lobpreis-CD gehört, wo auch wieder diese Namen Gottes angerufen wurden. Und das war, ja, da habe ich einfach gemerkt, mir wird es leichter ums Gemüt. Es lohnt sich doch weiterzuleben.
Also die Namen dann, haben was mit Ihnen gemacht?
Ja.
Wie fühlt
sich
das an?
Also die haben einfach so dieses, ich war einfach so, ja, schon fast depressiv. Mhm. Und da habe ich einfach gemerkt, es wird leichter und mich wird heller. Und dann habe ich angefangen, mich einfach noch mehr mit den Namen Gottes zu beschäftigen. Und es war schön. Ich habe dann wirklich nachgeforscht, was waren das damals für Situationen, als Gott sich so vorgestellt hat. Was könnte das für mich heute bedeuten? Habe dann auch ganz viel geträumt. Ich habe ja zum Glück Klerus in der Familie, da konnte ich dann immer auch gleich theologisch abklären lassen, ob das jetzt nur irgendwas von mir war oder ob der Traum wirklich was war, wo mir was sagen konnte. Und so ist das Büchle dann entstanden.
Auf das Büchle, da gehen wir gleich näher ein. Sie haben ja schon angedeutet, da gibt es so manche exotische Namen, auf die gehen wir auch noch ein. Mhm. Aber bleib noch ganz noch bei der Namensgebung. Also mit Ihnen haben diese Namen, auf die wir noch näher zu sprechen kommen, die haben Sie verändert, die haben mit Ihnen was gemacht. Und jetzt mal andersrum, was geschieht denn zum Beispiel durchaus auch auf geistiger Ebene, wenn man jemandem einen Namen gibt? Zum Beispiel, Sie haben jetzt Ihre Zwillinge erwähnt, da haben Sie sich ja auch gut Gedanken gemacht, wie sollen denn die heißen?
Genau.
Und was passiert, wenn man jemandem einen Namen gibt?
Also da muss man wissen, dass gerade im Nahen und Mittleren Osten einfach der Name noch eine zentralere Bedeutung hat als jetzt hier bei uns im Westen. Also die lassen sich einfach ein bisschen Zeit, ihren Kindern Namen zu geben, weil sie wollen zum einen irgendein Wesen oder eine Charaktereigenschaft ausdrücken, die das Kind hat, und zum anderen werden einfach alle Hoffnungen und guten Wünsche für das Kind und Erwartungen reingelegt in so einen Namen. Also es ist ein Stück weit dort mehr eine Definition als jetzt bei uns.
Wie lange warten jetzt die anderen Kulturen zum Beispiel mit der Namensvergabe? Was ist Ihnen so bekannt? Warten die da ein Jahr und so lange heißt das Kind halt Kind?
Nee, ist schon früher. Also es werden schon sehr viel Hoffnungen einfach reingepackt und ja, und man versucht eben ein bisschen von dem Wesen zu erkennen. Mhm. Aber es kann schon ein paar Wochen gehen, dass man sich da Zeit nimmt. Zumindest früher war das so.
Und was bedeutet es jetzt für Sie persönlich, dass Sie Monika heißen?
Ja, eine Zeit lang hatte ich nur die eine Bedeutung vom Namen die Einsame. Da war ich dann natürlich etwas traurig. Mhm. Andererseits weiß ich ja, dass ich nach der heiligen Monika, der Mutter vom Augustinus, benannt wurde, was ja letztendlich auch ein Wunsch von meinen Eltern dann war, dass ich auch in diese Richtung natürlich mich entwickle. Jetzt kam noch die Bedeutung dazu, dass es auch die Einzigartige oder die Beraterin heißt. Die Einzige, das war für meine Eltern wichtig, weil ich hatte drei ältere Brüder und sie hätten gerne eine Tochter gehabt und dann kam endlich eine. Mhm. Von daher ist die Einzige nicht schlecht. Und Beraterin, ich meine, das sehe ich täglich in meiner Praxis, das ist mein Beruf. Ja. Außer der Naturheilkunde einfach auch wirklich beratend zur Seite stehen, also Lebensberatung auch zu machen.
Also ist irgendwie Ihr... Er ist aus Nomen Omen geworden, oder?
Genau.
In vielen Psalmen, da heißt es ja, preist den Namen des Herrn. Und im Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, das Vaterunser, da heißt es ja auch gleich zu Beginn, geheiligt werde dein Name. Gott scheint ja sein Name sehr wichtig zu sein. Also er ist sozusagen auch gleich eine Ermahnung, auch in den 10 Geboten, du sollst den Herrn, oh Gott, jetzt blamiere ich mich hier im Radio, dass ich das Gebot nicht hinkriege. Sie helfen mir sicher gleich aus der Patsche. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und so weiter. Mhm. Er scheint da schon ziemlich Wert drauf zu legen. Ist es so, deckt sich das so mit dem, was Sie auch beim Schreiben Ihres Buches bemerkt haben, gespürt haben?
Ja.
Dass Gott sein Name wichtig ist? Dass es eine Bedeutung hat?
Ja, ich denke, von daher auch, weil ein Name immer auch was Persönliches ist.
Erklären Sie das?
Also wir haben Gott sehr oft reduziert in Gebeten auf Gott, lieber Gott oder Herr. Mhm. Und das ist für viele ja immer noch irgendwie was Unpersönliches, was Unverbindliches.
Ja.
Wenn ich jemand mit Namen anrede, dann wende ich mich direkt an ihn. Und es ist ja auch Gottes Wunsch, dass wir wirklich eine persönliche Beziehung, eine Du-und-Du-Beziehung mit ihm haben. Und das kann man eigentlich nur, wenn wir ihn besser kennenlernen.
Also das wäre so, wie wenn ich Sie jetzt nicht mit Frau Dörflinger, sondern mit Heilpraktikerin oder Buchautorin anspreche, aber Ihren Namen nicht nenne.
Genau. Mhm. Also ich habe das in der Klinik ganz krass erlebt in meinen Praktikumsjahren. Da ist man dann nicht zur Frau Müller gegangen, sondern es war die ausgerenkte Schulter im ersten Stock und die Hüft-Tab im zweiten. Mhm. Also eigentlich hat man dadurch dem Menschen die Würde fast schon genommen, weil man ihn auf eine Krankheit reduziert hat. Und letztendlich reduziert man Gott einfach auch auf irgendwas, mhm, wenn man ihn nur als Gott anredet, aber nicht mit Namen.
Also das heißt, wenn wir Gott mit den Namen auch ansprechen, die er uns auch im Laufe seiner langen, langen Geschichte mit uns offenbart hat, dann helfen uns die Namen auch tatsächlich zu einer persönlicheren, intimeren Beziehung zu Gott zu kommen?
Genau.
Jetzt mal aus Ihrer Erfahrung, muss ich denn die biblischen Namen, auf die wir gleich zu sprechen kommen, nehmen oder kann ich mir auch selber Namen für ihn ausdenken?
Ich denke, man kann auch selber Namen. Also einfach, letztendlich wollen wir damit ausdrücken ja auch, was er für uns bedeutet, was er für uns ist. Also da brauchen wir jetzt nicht Hebräisch lernen und diese Namen irgendwie auswendig lernen, sondern letztendlich ist es eine Wertschätzung und eine persönliche Note, die wir dadurch bekommen in unseren Gebeten. Also die wir dadurch Gott geben und die Note, die persönliche, die bekommen wir dann.
Zum Beispiel auch, ich denke jetzt einfach mal laut, ich lese in der Bibel und lese, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort ist Fleisch geworden, dass ich dann irgendwie, wenn mich diese Stelle jetzt berührt, für viele Menschen ist es ja eine ganz mächtige, gewaltige Stelle, also für meinen Vater zum Beispiel ist es eine ganz wichtige Stelle, und wenn man dann zum Beispiel Gott einfach sagt, ja, du, ich nenne ihn einfach du Wort, ja, du Logos, der Fleisch geworden ist, das würde dann auch meine Beziehung ändern, weil mir diese Stelle was gesagt hat und dann nenne ich ihn jetzt einfach in dieser Phase meines Lebens einfach auch so, weil es jetzt gerade in diesem Moment für mich Bedeutung hat.
Genau.
Also da bin ich jetzt richtig platt, Frau Dörflinger, weil mir geht es einfach erst so jetzt in diesen Minuten auf, dass der Name hilft, eine engere Beziehung zu Gott aufzubauen. Muss ich jetzt einfach mal so sagen.
Ja.
Jetzt steigen wir doch einfach ein in einige Namen. Der bekannteste, wir haben es ja schon eingangs erwähnt, das ist Yahweh Gott Zebaoth. Jetzt mögen wir Hebraiker verzeihen, wenn ich das völlig falsch ausspreche, aber Sie wissen, was gemeint ist. Wo taucht denn dieser Name Zebaoth, dieser Herr der Heerscharen, wann taucht denn das so zuerst auf?
Da gibt es einiges in der Bibel, wo es erwähnt wird, auch in den Propheten, die einfach praktisch gesehen haben. Der Zacharia spricht davon, der Amos spricht davon. Also einige Propheten nennen ihn einfach auch Yahweh Zebaoth. Wo es jetzt eigentlich für mich ganz, ganz groß geschrieben steht, ist es beim Elia.
Ja.
Und zwar der Elia, der hatte kein sicheres Leben, weil da war ja Ahab König, der hatte diese Frau, diese Isabel,
der Baalskult,
die den Baalskult eingeführt hat, und der Ahab war einfach so schwach, seiner Frau irgendwas abzuschlagen.
Und die hat die Hosen angehabt, ja.
Genau. Und dann hat Gott ja diese Dürre geschickt, die der Elia auch vorausgesagt hat. Und dadurch stand er natürlich auf der Abschussliste ganz oben, weil alle gesagt haben, der Elia ist schuld, dass wir jetzt hungern müssen. Und da geht der Elia hin und schlägt diesen Wettstreit vor, dass er allein mit seinem Gott gegen die Baalspriester, 400 Stück waren es, antritt und sie mal ausprobieren, wer jetzt hier wirklich der wahre Gott ist.
Da ging es darum, dass welcher Gott sozusagen den Altar mit den Opfergaben anzündet mit Feuer,
genau,
der ist der wahre Gott.
Genau.
Und Elia hat, glaube ich, seinen Altar mit dem Stieropfer auch noch mit Wasser ordentlich übergossen.
Genau, also er hat es eigentlich unmöglich gemacht, dass es irgendjemand Menschliches ankriegen könnte, dieses Feuer. Und ja, die anderen haben sich wirklich abgemüht bis zum Umfallen, sprichwörtlich. Und es ist nichts geschehen. Und beim Elia, da hat ja sogar das Feuer den ganzen Altar noch verzehrt.
Und da hat eben Elia eben Gott sozusagen als den Herrn der Heerscharen kennengelernt. Hat sich Gott da selber so genannt, als er zu Elia gesprochen hat?
Er selber hat sich da nicht so genannt. Aber eben, wie gesagt, die Propheten erwähnen ihn immer wieder unter diesen Namen, weil sie ihn einfach, ja, so sehen oder weil sie das in ihrer geistlichen Sicht gesehen haben, wie Gott wirklich mit seinen Engelsheerscharen kommt und für sie eintritt.
Da gibt es auch die Geschichte im Buch Daniel, Sie zitieren die auch in dem Buch,
genau.
Wo Daniel Hilfe anruft und der Erzengel Michael ist im Augenblick verhindert, weil er erst noch mit den feindlichen Heeren sozusagen kämpfen muss, bevor er sich zu Daniel durchgeschlagen hat. Also,
genau.
Dass hier wirklich Heerscharen auch gegeneinander kämpfen, auch auf der anderen Seite.
Genau, also das ist da eigentlich ganz toll beschrieben. Aber auch wenn man im Neuen Testament schaut, also Jesus erwähnt ja auch auf dem Ölberg, dass wenn er es wollte, dass dann Gott ihm gleich 12 Legionen Engel schicken würde. Also auch Jesus sieht es so, dass Gott ein Gott der Heerscharen ist, dass da durchaus einige Engelsheerscharen gibt, die da befehligt werden.
Jetzt ist er so dieser Herr der Heerscharen. Das scheint ja dann auch irgendwie ein Heerführer, ein kriegerischer Gott zu sein. Das kann einem doch auch Angst machen, oder?
Ja, wenn man auf der falschen Seite steht. Ja, klar.
Hanni, ich spreche davon, wir gehen doch in barocke Kirchen, da sind die schönen dicken Puttenengel und Gott mit dem weißen Rauschebart und so weiter. Und er sitzt da auf luftigen, fluffigen Wölkchen. Also irgendwie so dieser Herr der Heerscharen, der scheint so gar nicht eigentlich in unsere heutige Wahrnehmung auch zu passen, möchte ich mal sagen.
Ja, allerdings, ich denke gut, wir in Deutschland sind natürlich da auch ein bisschen gebrannte Kinder, was militärische Namen angeht,
ja.
Militärische Titel. Aber ich denke, wir müssen uns einfach auch bewusst sein, dass in der Bibel immer wieder auch der geistliche Kampf genannt wird, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Fürsten und Gewalten. Also in Epheser steht es ja drin. Und dass wir in diesem Kampf schon auch mit drin stecken. Also ob das jetzt offensichtlich ist oder nicht, aber es wird ja immer wieder versucht, uns einfach von unserem Weg mit Gott abzubringen. Und ich denke, da ist es kein Fehler, wirklich auch Gott um seine Heerscharen zu bitten, wenn man merkt, man ist in Bedrängnis oder man driftet ab. Also von daher finde ich das eigentlich ein tolles Bild, weil es nimmt mir die Angst.
Also
weil ich weiß, ich kann Gott bitten, dass er mir seine Engel zur Seite stellt.
Also das, wenn ich mich sozusagen umkämpft fühle, wenn ich so mit mir auch ringe und merke, da ziehen und zerren Gedanken, Gefühle, Mächte an mir, dass ich dann wirklich, dann brauche ich den Herrn der Heerscharen. Da will ich nicht den lieben alten Mann mit dem Rauschebart auf der fluffigen Wolke an der Decke der Barockkirche, sondern da will ich wirklich den mächtigen Herrn der Heerscharen, der mich hier rauspaukt und mir eine Schneise schlägt, dass ich wieder frei komme und mich bewegen kann.
Genau, und ich finde, das ist heute wichtiger als je, weil wenn man einfach die Entwicklung in Deutschland sieht oder in Europa, dass eigentlich letztendlich schon eine Christenverfolgung fast schon wieder anfängt.
Also
dass durch bestimmte Bemerkungen wir ja schon straffällig werden oder durch katholische Ansichten.
Die Christen sind weltweit die verfolgteste Religion.
Ja.
Haben wir auch schon Sendungen hier bei Radio Horeb gehabt. Das heißt also, wir haben diesen Herrn der Heerscharen echt nötig, dass der uns hilft. Und ob ich will oder nicht, ich bin sozusagen in einen geistigen Kampf verwickelt.
Genau. Also das finde ich zum Beispiel, ich lese gern dieses Herr der Ringe vom Tolkien, der ja auch Katholik war und einfach versucht hat, christliche Fantasy zu schreiben. Gut, durch den Kinofilm, da ist das Christliche etwas in den Hintergrund gerückt.
Ja, es muss ja verkauft werden.
Wenn man es anschaut, in diesem Buch geht es eigentlich genau um diesen Kampf Gut gegen Böse. Und es geht genau darum, dass eigentlich jeder, ob er will oder nicht, drin steckt. Also, dass sich niemand dem Ganzen entziehen kann, weil man einfach sich für eine Seite entscheiden muss. Und da ist einfach auch so wunderbar, wie wirklich die Helfer, die Heerscharen kommen und den Menschen helfen, letztendlich das Böse besiegen. Also für mich ist das ein absolut mutmachendes Buch, weil es einfach auch alles ganz duster und eigentlich das Böse in Übermacht erscheint, aber ja, das Gute gewinnt.
So wie Elia eben auf dem Berg gegen die 400 Baalspriester.
Genau.
Unser Thema heute in der Lebenshilfe: Gott entdecken, die Kraft seiner biblischen Namen. Wir sind, wie gesagt, im Gespräch mit der Autorin des gleichnamigen Buches, Monika Dörflinger. Wir hören jetzt ein bisschen Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Gott entdecken, die Kraft seiner biblischen Namen. Wir sind im Gespräch mit Monika Dörflinger, der Autorin des gleichnamigen Buches. Und ich begrüße jetzt gleich die erste Hörerin, Frau Dr. Rischave. Ich grüße Sie.
Ja, Grüße aus Durach. Ich konnte nicht alles hören. Ich war nicht da, aber ich habe mich dann sehr gefreut, dass über den Namen Gottes, über den Namen Jesu, die Betrachtung da ist. Im Philipperbrief heißt es, vor dem Namen Jesu soll jedes Knie sich beugen. Und es war mir immer ein großes Anliegen. Mehrere Jahre wurde in dem Direktorium für die Kirche der Name Jesu wie gestrichen. Ich weiß nicht, wer da verantwortlich war. Wir sind so glücklich, dass die letzten 203 Jahre wieder am Anfang des Jahres der Name Jesu da ist. Und vielleicht noch die Erfahrungen aus meiner alten Heimat. Ich komme aus Tschechien, in der Nähe von Schlesien geboren. Und dort in Tschechien, da ist so ein Unguter. Ich weiß, dass sie so von Kindheit auf angewöhnt gewesen. Ja, wenn jemand anruft, wenn mich jemand anspricht, hat man immer den Namen Jesu genannt. Überhaupt nicht daran gedacht, dass es der Name des Sohnes Gottes ist. Dass der Name Gottes so wichtig ist. Vielen Dank der Autorin für alles, was sie gesagt hat. Und kämpfen wir weiter in dieser Not der heutigen Zeit.
Sie dürfen gespannt sein, wir werden noch über weitere Namen Gottes sprechen. Ich danke Ihnen für den Anruf, Frau Rischave, einen herzlichen Gruß, behüt Sie Gott.
Auch Sie, alles Gute, der Heilige Geist sei mit Ihnen, für Gott.
Danke sehr. Frau Dörflinger,
Ja? Jetzt
gehen wir mal vom Gott, vom Herrn der Heerscharen, bleiben wir sozusagen bei diesem, ja, in Anführungsstrichen militärischen, kriegerischen. Es gibt auch einen Namen, der heißt Yahweh Nissi. Was heißt denn das und wo kommt denn das her?
Yahweh Nissi ist Gott unser Banner oder unser Feldzeichen. Der Name, der ist entstanden, da war die Situation, dass bei Mose, dass die ja in das verheißene Land auch wollten, aber da waren die Amalekiter.
Die sind da nicht freiwillig raus, ne?
Das, genau. Und die wurden ja wirklich als Riesen beschrieben. Und da hat Gott zu Mose gesprochen und Mose wies dann den Josua an, dass er Männer auswählen soll und in den Kampf gegen Amalek ziehen sollte. Und Gott hat dann zu Mose gesagt, er selbst soll auf einen Hügel stehen und diesen Gottesstab, also das ist der Stab, mit dem er ja auch mehrere Wunder vollbracht hat.
Gott hat ihn, hat den Stab
gehalten. Ja, genau. Gott hat ihm den Stab ja gegeben, gesegnet. Also in diesem Stab ist einfach symbolisch die Macht Gottes gewesen. Das war das Symbol für die Macht Gottes und für die Souveränität, dass er einfach wirken kann. Und dann war es so, solange Mose diesen Stab hochgehoben hat, war Israel an der Oberhand. Hat er die Arme sinken lassen, also den Stock wieder runter.
Weil er ja müde
dann
wurde.
Dann waren die Amalekiter in der Oberhand, genau. Mhm. Und da hat er sich dann zwei junge Männer geschnappt, die dann ihm die Arme mit dem Stock hochgehoben haben. Und letztendlich haben dann die Israeliten ja gesiegt. Und da hat Mose ihm, also Gott, dann einen Altar gebaut und hat den Yahweh Nissi genannt, also mein Feldzeichen.
Also Mose hat sozusagen Gott dann diesen Namen gegeben.
Genau, da Gott ihn ja angewiesen hatte, es wirklich wie ein Feldzeichen, wie ein Banner hochzuhalten. Das kennen wir ja auch aus diesen mittelalterlichen Schlachten. Das Banner war immer das Wichtigste. Wenn das gefallen ist, dann galt die Schlacht als verloren. Wenn das oben war noch das Banner, dann haben alle weitergekämpft für ihren König.
Und das Banner durfte auch nicht in die Hände des Feindes fallen.
Genau.
Ich erinnere mich da, ich stamme aus einer Stadt im Schwäbischen Waiblingen. Und da hängt über dem Stadttor ist ein Bild, wo der Fahnenträger von Waiblingen im Dreißigjährigen Krieg, dem wurden die Hände abgeschlagen im Krieg. Aber damit die Fahne nicht in die Hände der bösen Schweden fällt, hat er sie mit seinen Zähnen zerrissen, weil er keine Hände mehr hatte. Also so wichtig ist einfach dieses Banner, das Feldzeichen.
Ja, ich denke, es verbildlicht oder es symbolisiert das, wofür wir kämpfen. Und wenn das natürlich weg ist, dann fällt der Sinn des Weiterkämpfens. Also ich denke, Gott will da, dass wir uns wirklich entscheiden, dass wir uns unter sein Banner, unter seine Macht, unter seine Regierung stellen.
Also Mose hat sozusagen das Banner hochgehalten und wir Kämpfer, wir konnten sozusagen aufblicken. Sozusagen genau. Zu diesem Banner, zu diesem Feldzeichen und wussten, okay, dafür kämpfen wir.
Genau.
Also auch ein Name, der uns Orientierung gibt?
Mhm. Ja, und ich denke eben, also ich finde es in heutiger Zeit einfach wichtig, entschieden zu leben und dazu zu stehen. Weil wenn ich um mich schaue, es ist einfach so ein Mischmasch von religiösen Symbolen um mich rum. Ich brauche nur von meinem Balkon runterzuschauen, da sehe ich einen Buddha rechts in einem Garten stehen. Links sind hinduistische Tempelfähnchen. Ja, also viele Christen wissen ja nicht mal mehr, was wirklich Christentum bedeutet, wer ihr Gott ist. Und ich denke, da ist es umso wichtiger, dass wir uns wirklich entscheiden und unter dieses Feldzeichen uns stellen. Zum einen macht es uns natürlich angreifbar, weil wir entschieden sind. Mhm. Zum anderen ist es aber auch Schutz. Weil wir dann wissen, wenn wir unter Gottes Banner sind, dann wird er auch als Sebaoth uns seine Heerscharen schicken. Man sieht ja zum Beispiel jetzt auch in der Bibel, ist auch so eine Situation mit den drei Männern im Feuerofen.
Was war
oder
da?
Mit dem Daniel in der Löwengrube. War ja jedes Mal die Situation, dass die eigentlich ihren Gott quasi beiseite stellen sollten und den König als Gott an Gottes Stelle setzen. Und da haben sie ja alle Nein gesagt. Und dadurch waren sie dem Tod geweiht, aber wurden gerettet.
Jetzt begrüße ich die Frau Hasenberg aus Südlohn. Ich grüße Sie.
Ja, herzlichen Dank. Ich wollte ein kurzes Zeugnis geben zu der Tatsache, dass ich die Pflege über Jahre mit meinem Mann gemeinsam und einigen Helfern gemacht habe, bei meiner Schwiegermutter. Und in der Zeit hatte ich ganz große Wirbelsäulenprobleme, einen Bandscheibenvorfall. Und da wusste ich nicht mehr weiter. Zwischendurch wollte ich auch garantiert die Pflege nicht machen und habe Gott immer wieder gebeten, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, es geht nicht. Und irgendwann war ich dann total am Punkt gewesen, dass ich gesagt habe, aber lieber Vater, du siehst, jetzt geht's wirklich nicht mehr. Jetzt seh du mal zu, wie du damit fertig wirst. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe es dann immer wieder morgens versucht, unter das Kreuz zu legen und weiterzumachen. Das ging nicht mehr. Und siehe, Gott hat die Situation verändert. Vollständig verändert, indem er dafür gesorgt hat, was ganz unlogisch war, dass meine Schwiegermutter bettlägerig geworden ist. Und plötzlich ging es wieder. Ganz anders, als ich dachte. Es tut mir leid, ich kann jetzt leider nicht mehr. Das Bett von meiner Schwiegermutter wird abgeholt. Entschuldigung.
Alles klar, ich danke für Ihr Zeugnis. Behüte Gott. Ich begrüße aus Preuberg Frau Schwarz. Hallo.
Gelobt sei Jesus Christus und Halleluja. Ich bin so glücklich, das alles zu hören.
Ich bitte Frau Dörflinge, ich habe die bei Schwester Faustina gelesen, die größte Eigenschaft Gottes ist seine Barmherzigkeit. Gibt es da eine Anrufung an den Herrn, eine besondere?
Ja, also es ist auch einer der Namen Gottes. Bei der Barmherzigkeit ist die Shekina, übersetzt würde das heißen Mutterschößigkeit.
Ah, ja, Misericordia. Ja, ja. Oh, vielen Dank. Das werde ich mir jetzt immer wieder ins Herz rufen. Und auch natürlich in den Kopf.
Frau Schwarz, ganz herzlichen Dank.
Ja, ich möchte bitte noch was sagen dürfen.
Ja.
Da Jesus selbst, der den Aufruf macht, dass sie mir um 15 Uhr an seine Todesstunde besonders denken sollen und beten, den Barmherzigkeitsrosenkranz. Und ich danke Radio Horeb, dass das gemacht wird.
Prima. Also, ich danke Ihnen, Frau Schwarz.
Danke.
Ein Gruß nach Preuberg. Frau Dörflinger, jetzt mit, um nochmal bei dem Feldzeichen zu bleiben. Mhm. Also wir hatten ja da den Daniel in der Löwengrube, wir hatten die drei Männer im Feuerofen, die ja auch den persischen König nicht anbeten wollten und deswegen eben im Feuer waren, aber nicht verbrannten. Mhm. Und die Amalekiter, da möchte ich nochmal drauf zurück, die wurden ja als Riesen beschrieben.
Genau.
In der Bibel. Und was hat dieses Feldzeichen aus den ängstlichen Israeliten gemacht im Kampf gegen die Riesen? Und gibt es diese Riesen eigentlich heute noch?
Ja, also solange die gesehen haben, dass Mose den Stab hochhält, das hat denen einfach Mut gegeben. Also die haben in dem Moment einfach etwas Sichtbares gebraucht, das ihnen Mut gibt, gegen die Riesen anzukämpfen. Und ich denke, ja, für uns gilt es heute auch. Wir haben andere Riesen. Wir haben jetzt nicht vielleicht irgendeinen Typ vor uns, der uns vermöbeln will, sondern wir haben einfach Sachen, die uns Angst machen, die uns auch einschüchtern wollen. Ich sage immer, die den Frosch im Hals zur Kröte anschwellen lassen. Und sei das jetzt Bedrohung durch jemand oder irgendwelche Umstände, finanzielle Sorgen, Versagensängste. Es kann alles, kann ein Riese sein. Aber ja, Gott ist größer.
Also wir schauen zu dem Feldzeichen auf und dann sinkt unsere Angst vor den Riesen, weil wir wissen, dass der Herr der Heerscharen mit uns ist.
Genau, und dann wird Unmögliches möglich. Das sieht man zum Beispiel ja auch im Neuen Testament am Petrus, als Jesus ihn auffordert, zu ihm zu kommen übers Wasser. Also nach unten schaut, kriegt er Angst und geht auch Richtung Untergehen unter. Wenn er auf Jesus schaut, dann kann er übers Wasser gehen.
Also er hebt den Blick und Jesus nimmt ihn wieder auf und er kann wieder übers Wasser gehen. Das ist übrigens eine Darstellung, die Kardinal Reinhard Marx in seinem Bischofsstab drin hat.
Ah ja.
Dass er das sozusagen immer vor Augen hat, den Blick auf Christus gerichtet, dann gehe ich nicht unter.
Genau.
Jetzt begrüße ich aus Zorneding bei München den Herrn Schott. Hallo, grüße Gott.
Grüß Gott. Ich habe irgendwie ein Problem, und zwar mit dem Namen. Ja? Mhm. Nur ein kleines Beispiel. Wenn ein Kind zum Beispiel, ein Säugling, die ersten Worte spricht, dann spricht er entweder Papa oder Mama. Ja?
Mhm. Wenn Sie Glück haben.
Wenn wir beten, dann sagen wir Vater im Himmel. Ne? Der Name, also ich denke mal, das Vater ist ja auch ein Name.
Genau.
Und ein kleines Kind oder ein Kind, wenn größer wird, spricht es Papa oder Vater, spricht eigentlich nie zum Vater Johann oder sonst was, sondern spricht Papa, wie geht's und so. Ne? Und damit habe ich irgendwie ein Problem, weil plötzlich taucht der Name auf und man weiß jetzt nicht, was ist da los. Ich denke halt, dass Vater, den Namen Vater ansprechen, müsste eigentlich richtig sein. Ist das so?
Ja, klar, also Abba Vater, ich habe jetzt, das sind jetzt natürlich exotischere Namen, die wir durchgehen. Ich habe in dem Buch noch viel mehr, unter anderem eben auch Abba Vater. Das ist richtig und das ist auch ein Namen Gottes. Ich finde nur gut, man kennt auch die anderen Namen, weil Gott uns jedes Mal dadurch auch ein Stück von seinem Wesen, eine andere Facette zeigen will. Und für mich zum Beispiel ist es dann wichtig, in bestimmten Situationen ist es für mich so ein bisschen ein Rettungsanker, dass ich sagen kann, Gott, du bist derselbe, gestern, heute, alle Tage, und du wirst auch für mich in dieser Wesensart, in diesem, ja, in dieser Facette einstehen.
Ja, verstehe ich, aber ich denke mal, Gott ist ja alles, der ist überall, Gott ist total gegenwärtig, in jeder Pflanze überall. Also wir sehen ja im Prinzip Gott nicht, sondern wir können ihn eigentlich nur erkennen in allem, in der Natur, in allem. Also ich denke, dass Gott ist ja allmächtig und unendlich, ist nicht zu fassen eigentlich auch im Prinzip.
Auch dafür gibt es ja, auch dafür gibt's einen Namen, El Shaddai, der Allmächtige.
Aha. Ja, sehr interessant. Ja.
Herr Schott, ich danke Ihnen für den Beitrag.
Gut, bitte
sehr. Und einen Gruß nach Zorneding.
Ja, danke schön, ebenfalls. Wiederhin.
Frau Dörflinger, bevor wir mit Yahweh Mekadisch weitermachen, Gott, der uns heilig macht, hören wir etwas Musik. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Gott entdecken, die Kraft seiner biblischen Namen. Wir sind im Gespräch mit der Autorin des gleichnamigen Buches, Monika Dörflinger. Ich begrüße jetzt als nächsten Hörer Pater Wenzel, erst Franziskanerpater aus Würzburg. Hallo.
Hallo, hier Pater Gerhard. Ich weiß nicht, ob Frau Dörflinger bekannt ist, dass die Franziskaner ja immer mit dem Namen Gottes und dem Namen Jesu sich hervorgetan haben. Der heilige Bernhardin von Siena und Johannes von Capistrano haben die Namen Jesu Verehrung besonders gefördert, und auch auf Bitten hat der Papst dann diese Namen Jesu fest eingeführt. Es geht um den Namen Gottes, und für mich ist der beste Name, mit dem ich Gott umschreiben kann, das kürzeste Wort, das es in Deutsch gibt, das Ja. Der heilige Paulus sagt im 2. Korintherbrief, in Gott ist nur das Ja verwirklicht, ein Nein gibt es nicht in ihm. Er ist das Ja zu allem, was Gott, also in Jesus spricht Gott Ja zur ganzen Welt, zu jedem Menschen. Und insofern betrachte ich Gott immer wie einen Sonnenstrahl, der mit seinem Ja mich beleuchtet, mich im Leben erhält. Und das ist für mich der beste Name Gottes.
Pater Gerhard, vielen Dank. Vielen Dank für diesen Beitrag, dieses Ja Gottes zu uns.
Ja, bitteschön.
Ein Gruß nach Würzburg.
Auf Wiederhören.
Frau Dörflinger, Sie haben gesagt, die Namen Gottes, die biblischen Namen Gottes, die spiegeln auch so die Facetten Gottes wider, die einzelnen Wesensarten. Und jetzt haben wir das Ja gehört, dass er wirklich umwerfend ist. Mhm. Dieses Ja zu uns gesprochen. Was für Erfahrungen haben Sie denn so gemacht mit diesen Wesensarten? Gibt es so Zeiten, wo für Sie eher Gott der Abba-Vater ist, der Papa? Und dann rufen Sie doch mal eher den Zebahot an, den Herrn der Heerscharen, jetzt könnte ich dich brauchen.
Genau, also es ist wirklich so, dass ich ja dadurch Gott wirklich in jede Lebenssituation mit einbeziehen kann. Ich hatte letztes Jahr so ein lustiges Erlebnis. Da war es irgendwie auch wieder schwierig, auch finanziell war da einiges, hatten wir Sorgen. Und dann war eine Bekannte am Telefon, und da habe ich mich halt ein bisschen ausgeheult, weil sie gefragt hat, wie es denn geht. Und dann kam 2 Minuten später eine E-Mail: Moni, lies mal dein Buch. Ich gedacht, okay, erwischt. Also es ist halt wirklich so, dass dadurch die Namen auch für mich oft so zu Rettungsankern werden. Dass ich sagen kann, okay, und ich weiß, du hast schon mal so gewirkt, und ich weiß, du kannst auch heute noch so wirken. Das sieht man auch ein bisschen an den Psalmen vom David. Er ist ja oft wirklich erstmal am Jammern. Und irgendwann ist wie so ein Schalter, der sich umdreht bei ihm, wo er dann sagt, aber ich weiß, du hast schon so gewirkt. Also ich denke, da schaut er dann einfach auch drauf, ja, wie war Gott bis jetzt? Und weiß, er kann sich drauf stellen und drauf zählen, dass Gott immer noch so ist.
Kommen wir zu Yahweh Mekadesh, Gott, der uns heilig macht. Mhm. Wie kann denn das gehen?
Genau. Mekadesh ist heilig oder geheiligt. Im Alten Testament wird es vor allem für die Zeremonienutensilien verwendet, also im Tempel, die einfach zur direkten Anbetung Gottes verwendet wurden, weil das ausdrücken sollte, dass die nur für diesen Zweck da sind, also reserviert sind, für nichts anderes verwendet werden dürfen. Es wurde aber dann auch von Menschen verwendet, die eine besondere Berufung hatten, eine göttliche, oder eben Gott geweiht wurden. Das heißt eigentlich dann, ja, heilig sein heißt eigentlich sich reinigen lassen und wirklich für Gott aussondern zu lassen, reservieren zu lassen. Dass wir wirklich, ja, nur eben Gott in unser Herz reinlassen. Und ich denke, das ist auch ein Name, der eben in unserer heutigen Zeit wichtig ist, weil, ja, wir werden von so viel Medien und um uns rum immer wieder bombardiert und, ja, ziehen so viel Schmutz an, dass es einfach wichtig ist, uns immer wieder reinigen zu lassen. Und ich finde es auch schön, dass eigentlich in jeder Bibelstelle, in der Gott sagt, wir sollen heilig sein, kommt es eigentlich immer, dass er uns heiligt. Also zum Beispiel im Jesaja, ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Die Götzen, die sind ja nicht unbedingt jetzt irgendwelche Fruchtbarkeitsgötter und sonstiges wie früher, sondern einfach Dinge, an denen wir unser Herz mehr hängen, als es gut ist.
Das Heiligsblechle.
Genau, zum Beispiel. Und ja, auch Jesus spricht ja von dieser Reinigung, wenn er vom Winzer spricht, der da erstmal die Pflanzen zurückschneidet. Er gibt uns aber auch gleich das Geheimnis weiter, wie können wir weiterhin heilig sein, indem wir in ihm bleiben, an ihm bleiben. Also für mich ist das einfach trotz allem zuerst mal dieser Anspruch, denke ich, huch, kann ich nie erfüllen. Aber es kommt ja eigentlich immer dieser Nachschub, ich werde es in euch bewirken oder mein Heiliger Geist wird es machen. Also für mich ist zum Beispiel auch das eine schöne Parallele zur Tempelreinigung, die Jesus macht. Also, dass wir einfach unsere Seele nicht als Marktplatz für alles hingeben sollen, sondern dass wir da immer wieder uns reinigen lassen sollen, den ganzen, ich sag mal, Grusch rausschmeißen lassen sollen, der sich dort ansammelt und einfach Platz wegnimmt, Gott von seinem Platz verdrängt. Weil es heißt ja auch im Korintherbrief, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes sein soll.
Und dass wir sozusagen auch dadurch, indem wir Tempel sind, geheiligt sind, aber dann auch dementsprechend mit diesem Tempel umgehen sollen.
Genau. Also grundsätzlich sind wir geheiligt, aber wir müssen halt immer wieder so eine Art Seelenhygiene machen, dass wir wirklich ausräumen wieder, was sich sonst so in den Ecken ansammelt, um halt dann wirklich heilig zu bleiben. Und dann ist es auch kein langweiliges Leben, sondern eins, dass das einfach von Licht durchflutet ist.
Von einem großen Ja durchflutet.
Genau.
Wie es der Pater Gerhard gesagt hat. Ja.
Genau.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Gott entdecken, die Kraft seiner biblischen Namen. Wir sind im Gespräch mit der Autorin des gleichnamigen Buches, Monika Dörflinger. Kommen wir zum nächsten Namen, Yahweh Shalom, Gott, unser Friede. Jetzt ist es irgendwie doch mal auf Anhieb, ist doch irgendwie eh klar. Aber hinter dem Frieden steckt ja mehr.
Genau. Es taucht in der Bibel dieser Name eigentlich zum ersten Mal auf im Buch der Richter. Und zwar war das in der Zeit des Gideon, der da Richter war. Und zu der Zeit, ja, hat das Volk Israel wieder mal alles getan, was dem Herrn missfiel. Sie haben einfach sich wieder fremden Göttern zugewandt. Ja, das Land war einfach von Chaos, Lüge und fremden Göttern regiert. Und dadurch hat Gott eben sie wieder mal in die Falle laufen lassen. Er hat sie immer wieder von den Midianitern sind dann, hat er zugelassen, dass diese überfallen, und dadurch war das Land dann total verarmt. Und irgendwie hat das Volk Israel wohl immer wieder solche Situationen gebraucht, um sich zu erinnern, dass da doch jemand war, der für sie da ist. Und in der Situation haben sie dann wieder zu Gott geschrien, und der hat eben ja einen Engel zu Gideon geschickt. Was interessant ist, ist, dass Gideon nach dieser Engelsbegegnung oder nach dieser Begegnung mit Gott gedacht hat, er müsse jetzt sterben.
Warum
denn
das?
Weil sie haben damals gedacht, dass wenn man Gott begegnet, dass man dann sterben muss. Das war ja auch im Tempel so. Also da durfte ja nur der hohe Priester direkt zum Allerheiligsten gehen. Und am Fuß dieses Priesters haben die ein Seil befestigt.
Aha.
Damit, falls der Priester vor Gott nicht bestehen kann und tot umfällt, dass sie ihn dann rausziehen können. Weil sie hätten ja nicht reingehen können, um ihn rauszuholen, weil sie sonst auch tot umgefallen wären.
Mhm.
Und in diesem Moment sagt Gott, Friede sei mit dir. Ich bin der Gott des Friedens.
Du musst nicht tot umfallen.
Genau. Er muss nicht sterben, sondern es soll eine Erfahrung sein, die ihm Frieden geben soll innerlich. Das war ja immer wieder das Problem, auch dass die Israeliten nicht direkt mit Gott Verbindung haben wollten, auch auf dem Weg aus Ägypten, weil sie immer Angst hatten, dass sie dann ja tot umfallen könnten, weil Gott einfach sehr eindrücklich gesprochen hat mit Donner und weiß ich was.
Mhm.
Was dieser Friede aber meint, also dieses Shalom ist jetzt nicht nur irgendwie die Abwesenheit von Feindschaft, sondern Friede bedeutet gleichzeitig auch Heil, also innerer Friede. Dass einfach innen alles wieder hergestellt wird, ein wirklich umfassender Friede da ist. Das bedeutet eigentlich auch das hebräische Wort, dass es ein vollkommenes Wohlbefinden ist oder Erfüllung mit vollkommenem Frieden, allumfassender Friede. Drum ist dann auch das Kommen Jesu, wenn die Engel verkünden, Friede den Menschen seiner Gnade, das sehen wir ja dann, als beim Tod Jesu der Vorhang im Tempel zerreißt. Das war das, was das Volk vom Allerheiligsten getrennt hat. Also dadurch ist Jesus wirklich auch in diesem Namen vollkommen drin, weil er uns Friede mit Gott gebracht hat, dass wir direkt zu Gott durchgehen können. Ich liebe dieses Bild so von diesen, nicht wie bei Räubersgeschichten, wenn der Tom auf dem Königsschoß Platz nimmt. Ja, das ist das Vorrecht, das uns Jesus wirklich erkämpft hat, dass wir direkt auf den Schoß des Vaters gehen können.
Ich begrüße jetzt aus München die Frau Scharf.
Entschuldigung, ein bisschen anderes, was ich sage. Einige haben solche Frage gestellt, wie komme ich zu glauben? Zum Beispiel über Kreuzigung Christus. Neun Freitagen zu...
Also wir sprechen nicht über den Glauben, wir sprechen
Moment,
über die
Moment.
Namen, wir sprechen
ja,
über die Namen
zu
Gottes.
Viel und zu viel Reinigung und zu wenig Knien.
Frau Dörflinger, ich habe die Frage nicht wirklich verstanden. Ich weiß also nicht, wie es Ihnen geht.
Für mich heißt es zu wenig Ehrfurcht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Okay.
Und ich denke, das können die Namen uns eigentlich auch geben. Wirklich mal wieder Ehrfurcht vor Gott. Weil wir dadurch auch die Größe und die Unfassbarkeit Gottes neu sehen lernen.
Also Christus hat uns versöhnt mit Gott, der Vorhang ist entzwei gerissen.
Genau.
Und er sagt ja auch immer, Jesus sagt ja mehrfach auch, als er als Auferstandener vor den verängstigten Jüngern erscheint, erstmal auch Friede sei mit euch.
Ja.
Weil sie doch auch denken mussten, ja, eigentlich müssten wir jetzt wahrscheinlich tot umfallen.
Genau, das war das eine. Sie hatten natürlich Angst, weil er tot gewesen ist und wiedergekommen ist. Das andere hatten sie natürlich auch Angst. Die haben sich ja eingeschlossen, weil sie wussten, dass sie ja für ihren Glauben jetzt dann auch sterben könnten.
Mhm.
Und das finde ich eigentlich das Faszinierende, dass Jesus kommt und sagt, der Friede sei mit euch. Und es hat in denen auch richtig ja allumfassenden Frieden gegeben und neuen Mut, weil dann gehen sie raus und verkündigen die frohe Botschaft. Und sie können trotzdem immer noch, sie wissen eigentlich immer noch, dass sie für ihren Glauben höchstwahrscheinlich sterben werden.
sind sie ja letztlich fast alle.
Genau, aber sie sind im Frieden gestorben, weil sie wussten, ja, es ist richtig, was wir tun.
Jetzt zu einem anderen Namen Gottes, der schwer fassbar ist, also zumindest für mich, Yahweh Tzidkenu, Gott, unsere Gerechtigkeit. Jetzt ist ja Gerechtigkeit irgendwie doch, naja, dem einen kommt es ein bisschen abstrakt vor, andere wissen ganz genau, wo ihnen Unrecht geschieht. Können Sie uns ein bisschen mehr zu diesem Namen sagen?
Ja, also diesen Namen hat Gott offenbart zu einer Zeit, wo eigentlich, ja, wo das Leben des Volkes Israel eigentlich von Gewalt und Kriminalität und Lüge auch wieder bestimmt war. Also da war ein sehr schwacher König, der sich auch nicht wirklich um Gott gekümmert hat, der gefördert hat, dass das Volk sich weiter abkehrt von ihm. Und entsprechend war auch die geistliche Leiterschaft damals. Also die waren auch zerstritten, haben halt das gesagt, was das Volk hören wollte, aber halt nicht die Wahrheit und auch nicht das Wort Gottes. Und in dieser Zeit, da war dann gerade der Prophet Jeremia da. Der hatte wirklich einen schweren Stand, weil er ja irgendwie klar machen musste, ich verkünde zwar unbequeme Nachrichten, aber das sind die Nachrichten, die wirklich von Gott kommen. Und er hat damals dann diese Voraussage für Jesus bekommen von Gott. Das steht in Jeremia 23,5, dass er für David einen rechten Spross erwecke. Er wird als König herrschen und weise handeln. Für Recht und Gerechtigkeit wird er sorgen im Land. Man wird ihm den Namen geben, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und das Wort eben im Hebräischen, das Tzidkenu, wenn man das wörtlich übersetzt, dann heißt es aufrecht, geradeaus, schmal, wahrhaftig. Und letztendlich ist das ja die Vorankündigung für Jesus gewesen. Und ja, Jesus sagt ja, ich bin der Weg. Und er betont immer wieder, dass es zwar eine breite Straße gibt, aber dass es ein schmaler Weg ist, wenn man auf seinem Weg geht. Und drum finde ich, passt das eigentlich auch wunderbar. Und gerade diese Gerechtigkeit bedeutet ja auch für uns die Erlösung. Also er hat uns ja gerecht gemacht durch das, dass er den Preis, die Strafe für unsere Sünden getragen hat. Weil wenn Gott sagt, er ist Gerechtigkeit, dann wäre es unmöglich gewesen, dass wir direkt zu ihm durchgehen können, wenn wir weiterhin in Sünde leben. Und ja, irgendjemand musste einfach die Strafe auf sich nehmen, damit Gott weiterhin Gerechtigkeit sein kann. Weil das hätte ja dem Ganzen widersprochen. Das wäre ja dann so Larifari, so, ja, gut, die haben gesündigt, aber schwamm drüber. Also hätte er sich ja selber und seinem Wesen widersprochen. Sondern er hat einfach diesen Weg gefunden, um uns wieder gerecht zu machen, rein zu machen vor ihm.
Sie haben eingangs erzählt, einer der Gründe, warum Sie sich mit dem Namen Gottes beschäftigt haben, war ja auch eben Situation Hausbau, Zwillinge geboren und man wusste vielleicht auch nicht, wo das Geld für den Hausbau herkommen soll. Da haben Sie sich vielleicht auch gefragt, ja, wie wird uns jetzt Gott wohl versorgen? Kommen wir zu diesem Namen Gottes, Yahweh Jireh. Sie haben den auch vorhin erwähnt, der Versorger, der Vorausblickende. Ich denke, das ist, glaube ich, ein Name, der auch so ganz gut in unsere versicherungslastige Zeit so passt. Finanzkrise, wir denken, oh Gott, wo soll das Geld für morgen herkommen? Wie ist denn mein Alter abgesichert? Was sagt uns denn da dieser Name, Yahweh Jireh?
Yahweh Jireh, genau. Also heißt wörtlich übersetzt, er sieht voraus oder der Vorausblickende. Und das finde ich eigentlich eine ganz, ja, eine tolle Übersetzung, dass er nicht nur Versorger ist, weil bei Versorger, da sieht man immer nur den Moment. Was mir der Vorausblickende sagt, ist, dass Gott einfach weiter sieht. Also dass er auch die Zukunft im Blick hat. Und nicht nur dieses momentane Problem, das ich da habe. Der Name selber kommt in der Bibel das erste Mal vor, als der Abraham dazu aufgefordert wird, seinen Sohn zu opfern. Und das finde ich total interessant. Der zieht ja da los. Und sein Sohn war ja wirklich absolutes Wunschkind, sein Ein und Alles. Und er geht trotzdem hin und ist bereit, ihn zu opfern. Was ich aber interessant finde, ist, dass er da hingeht und sich dann ja von seinen Knechten unten trennt. Und aber er sagt dann, dass sie warten sollen, bis sie beide wieder zurückkommen.
Also der rechnet,
dann kommen wir zu euch zurück.
Abraham rechnet sozusagen schon mit dem Eingreifen Gottes?
Ja, also ich glaube nicht, dass er denkt, irgendwie sein Sohn wird verschont, aber irgendwie hat er also einen Grundglauben, einfach durch dieses ganze Leben, das er mit Gott gelebt hat, der sagt, Gott hat mir versprochen, dass aus diesem Sohn große Völker entstehen sollen, also muss irgendwas geschehen. Also er hat darauf vertraut, dass Gott trotz allem dieses Versprechen wahr macht, obwohl es gar nicht so ausgesehen hat. Und da eben, nachdem dann eben der Engel interveniert hat und er dann dieses Böcklein gefunden hat und geopfert hat, nennt er eben diesen Altar und nennt er Gott Yahweh Jireh, also Gott, der sieht, der vorausblickt, der sich eben kümmert.
Wo finden wir denn diesen kümmernden, versorgenden Gott denn noch?
Beim Elia sieht man das finde ich ganz, also das finde ich einfach so zärtlich von Gott, dass er sogar guckt, dass der noch was zu essen und zu trinken kriegt in der Wüste, obwohl er ja eigentlich ja vor seinem Ruf geflohen ist, aber Gott kümmert sich trotzdem drum.
Also da geht es darum, dass Elia sich irgendwie in die Wüste zurückgezogen hat, geflohen ist vor Gott und auch dem König Ahab.
Genau.
Und Gott ihn irgendwie durch Raben versorgen lässt. Also er lebt an einem Bach in einer Höhle, da hat er Wasser und die Raben bringen ihm Fleisch und Brot.
Genau.
Dann geht ja auch Elia noch zu einer Witwe. Was passiert denn mit der?
Genau, und die war ja auch arm und hatte eigentlich selber nichts und hat ihm noch aus dem letzten Öl und Mehl was zu essen gemacht. Und danach ist der Witwe das Öl und das Mehl nie wieder ausgegangen, hat Gott sie einfach versorgt, weil sie bereit war, ihr Letztes für seinen Diener herzugeben. Oder also im Neuen Testament sieht man auch oft, wie diese Gratis, wie ja jetzt Jesus den Petrus nochmal rausschickt, nachdem er völlig frustriert nach einer erfolglosen Fischernacht heimkommt, dann sagt er, geh raus. Und dann ist ja das Netz so voll, dass es sogar reißt. Oder die Speisung der 5000 oder auch beim Lazarus, diese Erweckung von den Toten. Hätte Jesus keine Voraussicht, also hätte er nicht vorausblickend gehandelt, wäre der wahrscheinlich gleich nach der Meldung zurückgegangen, dein Freund ist schwer krank, und hätte ihn geheilt. Aber Jesus wollte was viel Größeres erreichen damit. Und darum hat er gewartet. Weil eben nach dem jüdischen Glauben war der Mensch erst richtig tot, wenn er 3 Tage schon tot war. Also hätte er vorher ihn aus dem Grab geholt, dann hätte man gesagt, okay, der war halt noch nicht so richtig tot. Aber durch das, dass er ihn nach 3 Tagen im Grab nochmal rausgeholt hat und den Toten erweckt hat, war das ein Riesenwunder und dadurch einfach, ja, eine Verherrlichung Gottes dadurch noch viel größer dabei. Und das Größte ist natürlich auch seine Auferstehung vom Tod, also sein Tod und die Auferstehung, dass er einfach, ja, gewusst hat, ich muss jetzt sterben, aber ich werde auferstehen und
er hat darüber hinaus
die Sünde besiegen. Genau.
Letztlich, oder der letzte Name, über den wir heute noch sprechen wollen, das ist der Papa. Jesus selbst sagt ja, dass wir eben Gott Abba Papa nennen dürfen.
Genau.
Wie kommt, oder was will er uns denn damit sagen, dass wir also nicht ihn Zebahot oder Jireh nennen sollen, sondern einfach Papa?
Ja, es kommt natürlich von daher, dass früher, der jüdische Glaube einfach ein großer Gesetzesglaube war, wo man einfach nach Strich und Faden die Gesetze irgendwie befolgen musste, die man hatte und eigentlich sie nicht wirklich komplett erfüllen konnte. Und dadurch, also das hat man ja vorher auch gesehen, da mit dieser Begegnung, dass sie dem hohen Priester ein Seil um den Fuß machen, damit sie nicht in Berührung mit Gott kommen, weil sie eben glauben, dass sie dann tot umfallen. Also die Israeliten haben Gott als durch ihre geistliche Führerschaft als sehr anspruchsvoll und eigentlich gnadenlos dargestellt bekommen. Unnahbar. Und man sieht ja an den Pharisäern, also ja, es wurden Ansprüche gestellt, die der Mensch nie einhalten konnte. Und da kam dann Jesus und wollte einfach noch ein anderes Gottesbild einfügen, nämlich das Gottesbild des Vaters, der liebt, der vollkommen liebt und zu dem er mit allem kommen kann, was einen bedrückt. Also einfach ein Schoß, eine Schulter, an die man sich anlehnen kann und der auch für einen kämpfen kann. Und er wollte eben auch aufzeigen, dass selbst wenn man versagt, dass Gott immer noch mit offenen Armen dasteht, wenn wir zurückkommen.
Der barmherzige Vater.
Genau.
Frau Dörflinger, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns einige Namen näher erläutert haben. In dem Buch sind noch viele mehr. Buchtitel gebe ich am Ende der Sendung nochmal durch beim Radio Horeb Hörerservice. Frau Dörflinger, Ihnen an dieser Stelle ganz herzliches Vergelt's Gott.
Gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie später zugeschaltet haben und die Sendung in voller Länge hören möchten, Sie können sich eine Aufzeichnung dieser Sendung beim Radio Horeb CD-Dienst bestellen per Telefon 08328921120 oder direkt von der Website von Radio Horeb www.horeb.org können Sie sich direkt dort quasi per Knopfdruck eine CD kostenlos bestellen oder Sie laden sich einfach eine Sendung als Datei, als Podcast runter. Wenn Sie wissen wollen, wo Sie dieses Buch beziehen können, Monika Dörflinger, Gott entdecken, die Kraft seiner biblischen Namen, erschienen bei D&D Medien. Und wenn Sie jetzt nicht mitschreiben konnten, dann hilft Ihnen der Radio Horeb Hörerservice weiter unter der 08328921110. Können Sie nochmal den Buchtitel zum Mitschreiben ganz langsam bekommen und wo Sie ihn auch beziehen können. Auch dort werden Ihnen auch Fragen zu Radio Horeb jederzeit beantwortet. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.